Ganz herzlichen Dank, liebe Lobpreiser, für uns, für uns hineinführen. Für mich ganz eine Bestätigung war, wo Joel Beller das ist sagen kann. Ich hatte auch den Eindruck gehabt, Gott wird wirklich Äußerliches anrühren, Inneres anrühren. Und ich habe noch etwas anderes gesehen. Ich möchte das noch kurz auch gerade ein bisschen demonstrieren. Wir haben vom Emanuel gesungen, wir haben vom Friedenfürst gesungen. Wir wissen, viele Leute suchen Orientierung im Moment. Und wir haben das proklamiert, oder? Wir haben das so in einer Sicherheit gesungen. Hey, bist du dir bewusst, dass wenn du Christ bist und vielleicht bist du der Einzige in deinem Quartier oder deinem Block, du hast das Licht. Du hast das Licht. Wir wissen auch nicht alles, aber wir haben Orientierung für das Leben. Und Michael, ich möchte das dir übergeben. Du bist auch so ein Lichtträger, komm doch. Und du bist ein Lichtträger, wo du bist. Du rechnest mit dem. Du hast Orientierung bekommen. Trag es weiter. Und guck es und nehmt es auch für euch, wie wenn ihr das Licht nicht bekommt. Ihr seid Licht. Wir sehen bei uns gerade vis-à-vis zur Lydia Kavlisch. Ich weiß, wo sie wohnt, oder? Dort, weil bei Licht ist, denke ich, jawohl, lass das Licht leuchten, Lydia. So in diesem Vlog. Und das probieren wir auch, gell? Ihr weisst es, wir wohnen jetzt gerade übereinander in unserem Block. Ja, ich möchte ja nur Simea alles Gute wünschen. Simea hätte heute ja predigt, aber sie ist erkrankt. Und gestern haben wir entscheiden, dass das nicht geht. Du bist sicher auf Livestream jetzt. Dir alles Gute. Oh, jetzt habe ich noch gerade ein bisschen vergessen. So, ich möchte die Weihnachtsbotschaft anfangen mit einer Kurzgeschichte, mit einer kürzesten Geschichte, der Rechenfehler. Kardinal Faulhaber kam bei einem Festessen neben Professor Einstein zu sitzen. Einstein meinte: Eminenz, was würden Sie sagen, wenn wir Mathematiker Ihnen rechnerisch einwandfrei beweisen würden, dass es keinen Gott gibt? Darauf der große Kardinal: Ich würde in Geduld warten, bis Sie Ihren Rechenfehler gefunden haben. Der gleiche Albert Einstein ist ja sicher fast allen bekannt mit seinem Muschelkopf, grosser Schnutz. Er war ein Jude, mit 12 hat er sich so ein bisschen abgewendet vom jüdischen Glauben. Er hat übrigens in Aarau Matur gemacht. Ich habe die Note gesehen. Er hat ja ein IQ von 160 und ab 130 gilt man schon als Genie, oder? Und, aber im Französischen war er kein Genie, da hatte er an Matur ein 3 gehabt. Also vielleicht ein Trost für alle, die mit dem mal ein bisschen auf Kriegsfuß sind. Und dann gleich Einstein hat auch gesehen, es ist schwieriger, Vorurteile zu zertrümmern als Atome. Und in der Atomphysik war er ja daheim. Kennst du Vorurteile auch? Lebst du auch mit Vorurteilen, wenn du ganz ehrlich bist? Ich ertappe mich manchmal. Ich tue ein paar aufzählen. Sie sind wirklich Klischee und schwarz-weiß. Die Linken sind gottlos. Die Rechten sind gnadenlos. Die Grünen sind Schwärmer. Die Frommen sind weltfremd. Bergler sind altmodisch. Die Städter können nicht anpacken. Die Wissenschaftler denken und glauben nichts. Und die Gläubigen glauben und denken nichts. Die Jungen sind sprunghaft und können nicht durchbeissen. Die Alten sind so, die Reichen sind so und so weiter. Vielleicht hat er noch am Ende oder an einem anderen Ort ein bisschen ertappt, dass er sagt, ja, ich habe eigentlich doch so die grobe Meinung. Ich probiere mich gegen Vorurteile zu wehren, weil ja, viel ist es eben wirklich falsch, oder? Falsche Vorstellung. Und ich probiere das quasi durch das ein bisschen zu helfen, dass ich mit möglichst vielen verschiedenen Meinungsvertretern wirklich das Gespräch suche und auch zuhören. Zurück zu dem Rechenfehler betreffend Gott oder im Zusammenhang mit diesen Vorurteilen. Ich verstehe Leute, die sagen, wie kann man behaupten, dass es Gott gibt? und dass er sogar irgendwie ist sichtbar und fassbar geworden. Ich kann das gut verstehen, weil ich selber diese Lebensphase durchgemacht habe und weil ich weiß, Glauben ist unter anderem und bleibt unter anderem ein Geheimnis. Es bleibt ein Teil Geheimnis. Wenn du so eine Lebensphase auch hast, ohne persönliche Beziehung zu Gott, denk daran zurück, wie hast du Weihnachten gefeiert in diesen Jahren? Sicher ganz anders. Vielleicht auch mit grosser Freude. Aber irgendwie ist es nicht ans Herz hergekommen. Und dass das plötzlich, das haben wir gerade letzten Sonntag nach dem Gottesdienst noch heisse Gespräche gehabt mit Gästen, das ist auch fast nicht zu beschreiben, was da im Herz geschieht. Das Geheimnis. Aber es ist natürlich nicht das Einzige. Man kann ja dem auch sagen, es ist wie eine innere Offenbarung oder etwas, was der Heilige Geist eben wirkt. Es ist nicht alles. Und damit möchte ich mit dem Vorurteil, dass Glauben und Denken nicht zusammengehen und nicht zusammengehören, ich möchte das auch zertrümmern. Müssen wir nur mal ein paar Autoren denken. Oder C.S. Lewis. So ein hochgescheiter Philosoph. Wenn wir seine Bücher lesen, und er ist zu dem tiefgläubigen Mann geworden. Tim Keller ist ein Ähnlicher, der vom Intellekt die Sache beleuchtet oder beleuchtet hat. Er ist ja gestorben. Ich denke an Leute wie Johannes Hartl, blitzgescheit, so bereist, so belesen. Meines Wissens auch Philosophie, Abschluss in Philosophie. Und die Bibel ist ja auch so ein ganzes Geschichtsbuch, gell? In der Weihnachtsgeschichte lesen wir eine Geburtsgeschichte zur Zeit des Kaisers Augustus oder Tiberius war Landpfleger in Syrien, die Leute hat man kennt. Jesus ist als historische Person in der Antike herausragend gut überliefert, wenn man ihn mit anderen Geschichtspersonen vergleicht. Da ist ein Tacitus-Historiker gewesen, wo jeder, der Geschichte studiert, kennt von der Antike. Flavius Josephus Sueton hat von einem Christus geschrieben, zwar nach Jesu Geschichte, aber er hat mit Augenzeugen geredet von Christus. Mit anderen Worten, historische Fakten und Offenbarung, ich glaube, das geht viel Hand in Hand. Und wenn ihr an euren Glaubensweg denkt, ist das wahrscheinlich ja, ihr habt gehört und nachher hat der Heilige Geist damit gewirkt und so ist das weitergegangen. Und darum sollen wir ja auch verkündigen, das, was wir eben von der Bibel her wissen. Vielleicht noch zum Schluss von dieser Einleitung das Beispiel Lydia oder in Philippi. Sie hat zugelassen, vielleicht hat Paulus ihr auch Weihnacht und Kreuzigung erzählt. Und er heisst, und der Herr tat Lydia das Herz auf. Oder ihr ist es, plötzlich hat sie die Herzenssicherheit gehabt. Und das ist das Geheimnis, was ich meine. Gut, soweit mal zum Start heute. Ich beleuchte heute nicht eine klassische Weihnachtsbeschreibung von der Evangelien, sondern eine Schilderung aus späterer Optik mit dem Vorteil, dass der Autor die Fortsetzung von Jesu Leben kennt, das Weggehen von Erde und so weiter. Es geht um einen Apostel Paulus, er ist gefangen in Rom, wo er das schreibt. Es ist in den 60er Jahren, also etwa 30 Jahre nach Jesu irdischem Leben. Und es ist ja Paulus-Literatur ist eine Weltliteratur. Es ist der sogenannte Christus-Hymnus aus Philipper 4. Man hat auch übrigens in der ersten Gemeinde und wahrscheinlich Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhundert gesungen. Da hat es eine Melodie gegeben dazu. Warum? Dass man das ringend auswendig kann. Und der Hymnus, der ist wirklich zu empfehlen, auswendig zu lernen. Wir wollen ihn miteinander lesen. Obwohl Jesus Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Knechts an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und hat ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, also die Verstorbenen. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. wenn wir so ein bisschen einen Bogen spannen, merken wir, es fängt im Himmel an, er kommt und es geht um die Ruhe, ihr Majestät, weiter. Ich probiere die Verse ein bisschen auszulegen. Vers 6. Luther hat dort eine kraftvolle Übersetzung, aber nicht so einfach zu verstehen. Er hat Vers 6 so geschrieben: Jesus, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Und da hilft uns eben wahrscheinlich die andere Übersetzung: Obwohl Jesus Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Hat er schon mal eine Katze probiert, einen Vogel zu nehmen, den sie gefangen hat? Da wird knurrt und gepfaufen und gemacht, oder? Und krauert. Das gebe ich nicht her. Oder manchmal gibt es ja auch Frauen und Männer, die eine Position haben und man merkt, es wird langsam Zeit, die Position freizugeben, aber man will nicht weg von dieser Position oder auch vielleicht auch von diesem Einfluss oder von dieser Macht. Und Jesus hat nicht auf dieser Position, auf dieser, ja, kann man ja schon sagen, privilegierten Position bestanden. Ich habe mir so ein Gespräch vorgestellt im Himmel zwischen dem Vater und dem Sohn. Dann vielleicht der Vater gesagt: Du Sohn, ich sehe nur noch die Möglichkeit, dass du auf die Erde gehst für die verdorbenen Menschen. Und dann Jesus: Also ganz, ganz sicher nicht. Ich bin doch auf dieser Stufe. Wir sind doch trinitarisch verknüpft. Das kann ich mir unmöglich vorstellen. Wir haben doch trinitarische Gleichheit abgemacht, Vater. Aber es ist scheinbar nicht so geblieben, wie das Gespräch am Anfang so war. Es war jetzt ganz fiktiv, gell? Er hat den Himmel verlassen. Jesus hat den Himmel verlassen. Er hat seinen Titel lassen, er hat die Komfortzone verlassen. Ich habe ein bisschen überlegt nach ähnlichen Beispielen. Natürlich nur ein bisschen ähnlich, wie das Jesus gemacht hat. Abraham hat dem Lot gesagt: Du kannst rauslesen, du kannst das bessere Land nehmen. Auch etwas von dieser Haltung. Paulus hat nicht auf seinem Aposteltitel beharrt oder pocht. Oder wenn wir es noch ein bisschen trivialer machen: Das Kloster, das ist aber die königliche englische Königfamilie, geht Skifahren, oder? Ich nehme an, die haben dort auch angestanden und sind nicht mit dem Helikopter, dem Skilift geflogen worden. Also schön in Reihe und Glied. Oder unser Bundesrat Rösti wohnt hier in Mütendorf. Er hat keine Villa bauen bis dahin. Er wohnt in einem ganz einfachen Häuschen. Auch nicht so gut bewacht. Das staune ich manchmal noch. Aber umso schöner, dass das so geht bei uns. Vers 7. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Knechts an, wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Jetzt kommt Weihnachten. Das ist der Weihnachtsausschnitt. Und ich komme nochmal zurück auf Einstein und auf all die Behauptungen. Wo ist er denn? Einstein hat gesagt: Vor Schöpfung bin ich fasziniert. Aber einen persönlichen Gott kann ich mir nicht vorstellen. Wo ist denn euer Gott? Propheten haben angekündigt. Nach Malachi und Nehemia ist es still geworden. Still geworden. Ich habe mir heute Morgen gerade überlegt: Schon das Privileg, wenn man nicht 100 vor Christus hat gelebt, sondern nach dem. Gell? 200 vor Christus, 100 vor Christus. Still. Schwierig war in damaliger Palästina. Wo ist der Gott? Und vielleicht hat es auch Leute, die jetzt zugucken, die genau die gleiche Frage stellen. Aus echter, ganz echter Malung. Wo ist der Gott? Wo ist der Gott? Aber er ist gekommen. Er ist gekommen. So ist er gekommen. So wie wir alle, musst du dir das mal vorstellen. Thomas hat schon ein bisschen die Frage gehabt. Jesus ist gekommen, wie jedes, der hier sitzt. Als schutzloses Baby. In den Windeln. Manchmal volle Windeln. In Krippen. Gott ist so gekommen. Ich weiß nicht, ob Einstein die Weihnachtsgeschichte nie genau hat gelesen oder was. Oder Propheten. Oder all das. Kannst du dich mehr anmelden als Gott, als dass du direkt kommst? Mit Knochen und Blut und allem in mir. Hat es sich da irgendwo? Ist einfach hier. So. Die Windeln lassen wir auch da. Weihnachten. Gehen wir nochmal zurück. Da hat wirklich jemand verzichtet, gell? Es war ja von Anfang an schwierig für Jesus. Und es ist schnell schwierig geworden. Noch viel schwieriger. Es hieß hier, man kann übersetzen, der 7. Vers, er entleerte sich oder er machte sich zu nichts. Gottes Sohn. Er machte sich zu nichts. Ich habe mich nach einem Beispiel gesucht. Alles ist abgeschwächt. Gell, man kann es nicht mit Jesus vergleichen, aber ein bisschen. Mose, super Erziehgenosse in Ägypten. Der Held gsi, einer von den Allerobersten. Und im Hebräer 11 heisst es, aber er hat die Schätze und den Raum und Position in Ägypten quasi auf die Seite getan und hat die Schmach als Hebräer gewählt. Das ist auch ein bisschen verwandt mit dem. Und er hat eine schwierige Aufgabe bekommen, das wissen wir. Die Sache von Gott war ihm wichtiger als Ansehen und Position und Sicherheit. Schau in deinem Leben zurück. Hast du das auch schon gemacht? Es ist sehr glaubensstärkend. Hast du das auch schon gemacht, dass du gewusst hast, ich spüre vom Heiligen Geist eine Aufgabe oder eine Verantwortung oder einen Schritt oder was auch immer. Und menschlich, wenn du eine menschliche Tabelle machst, würde ich sagen, no way. Kleiner sein kommen, unsicher sein kommen, neue Kultur, noch nie gemacht, oder was auch ging, oder? Unsicher. Wir haben in Japan die Freunde besucht, Kernes und Chris. Und ja, das ist klar, da siehst du viele Männer in die Arbeit rein. Und da ja alles, was man einfach entbehrt. Wenn man in einem fremden Land ist, auch wenn sie jetzt 17 oder 10 Jahre sind, aber du bist fremd, du bleibst fremd. Du hast deine Liebe weit weg. Die Leute, die Japaner, die gehen einfach ganz anders. Der evangelistische Boden ist wirklich sehr herausfordernd. Ist ja als unerreichtes Volk in Japan. Dann habe ich gedacht, ja, die haben das gemacht. Und wir können jetzt, ich weiß von vielen, man muss nicht auf Japan, gell, für so Schritte zu machen. Sagen, Jesus hat es gesehen. Ihm zu lieb mache ich das Risiko. Es heisst, Jesus ist als Mensch geboren. Das tut Paulus extra betonen, aber wie wir. Und er heisst auch, er ist wirklich als Mensch erkannt worden. Oder es ist nicht so, ob sie im Krippli schon von Anfang an hat er da der Heiligenschein über seinem Köpfchen gehabt und nachher und ging, hat es geleuchtet, als er ist auftaucht. Es ist wirklich, er wurde als Mensch erkannt. Und der Beweis von dem ist in Markus 6, oder, wo er in Nazareth ist und er sagt sie, ja, du bist doch da, der Zimmermann von Nazareth. Oder fühlst du dich als etwas Besonderes? Und er hätte nicht viel machen können, weil irgendwie, das war auch ein Vorurteil irgendwo. Also er ist wirklich einfach, ah ja, da ist der Zimmermann, da ist mein Vater in die Lehre höchstwahrscheinlich und wächst jetzt da auf in diesem Dorf, oder? So, als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Nochmal, als aus freien Stücken, Jesus. Kein Milligramm selbst verschulden an der Todesstrafe. Vergleich. Hoffentlich du hast es nicht erlebt, aber es gibt ja manchmal Entlassungen, oder? Manchmal sogar fristlos. Und nehmen wir jetzt an, da wird jemand entlassen. Und vielleicht ist ja der Grund, schlechte Auftragslage, noch andere entlassen worden. Oder man war vielleicht doch nicht ganz zufrieden gewesen mit dem Arbeitnehmer. Bei Jesus null von dem. Er hatte 100% Leumund vor dem römischen Gesetz. Darum hat ja Pilatus so gelitten, gesagt, also ich finde nichts. Was ich geschraue, das Volk. Null Verschulden, ohne Sünde ist es in der Bibel. Und dann das Hinrichten mit der damals schlimmsten Römermethode. Können wir nicht einordnen? Gut, man kann sagen, die Römer waren einfach brutal, aber können wir nicht einordnen? Auf der anderen Seite, Paulus hilft auch mir. Er hat natürlich das auch reflektiert und im 2. Korinther 5 sieht er, Gott hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, dass wir Menschen die Gerechtigkeit überkommen durch das Kreuz, wo wir mal brauchen vor Gott. Ohne die hast du abgesagte Hose vor Gott. Es reicht nicht. Und Jesus hat gewusst, was kommt. Da kommt noch dazu. Er hat das alle früh realisiert. Er gewusst, was kommt. Es ist ja das Fluchholz gegangen und für die Juden sind die, das ist wirklich verflucht, 5. Mose 21. Wer am Pfahl hängt, ist verflucht von Gott. Das ist ein Gesetz von Mose. Jesus hat alles müssen erfüllen, für die Rettung zu erbringen. Und interessant oder wahrscheinlich nicht auffällig ist, Philippertext sagt zweimal, bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das ist der Dreh- und Angelpunkt für die Weltgeschichte, für die Menschheit. Der Tod von Jesus und natürlich nicht die Auferstehung. So, jetzt kommt der Triumph. Darum hat Gott ihn hoch erhoben, ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Dort hat Paulus sogar mit dem hoch erhoben ein Wort kreiert, das es gar nicht gegangen griechisch. Und nicht zuerst mal merken wir, Paulus hat manchmal auch nicht mehr gewusst, wie kann ich das noch beschreiben. Es ist so too much für alles. So über allem, oben raus, oder? Über dem Oben raus. Also wir könnten vielleicht sagen, über das Erhöhte hat er erhöht. Jesus, über das Erhöhte. Über das Höchste erhöht. So, ganz auffällig in dieser Sprache. Und dann geht der Triumph weiter, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, aber Verstorbenen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Der Tag kommt, der Tag des Herrn, im jüngsten Gericht, nach dem zweiten Kommen Jesus, wo Jesus selber bei der Himmelfahrt schon sieht, dass er so kommt, wie sie in einem Tag im Himmel schweben. Und wir haben ganz, ganz viele biblische Belege. Wir haben viel mehr biblische Belege für das zweite Kommen Jesu als für das Weihnachtskommen dann. Und ich glaube, da wird den Menschen die Spucke wegbleiben. Das kannst du nicht mehr sagen. Da gehört jedes Gefühl und was man da alles ausdrücken kann. Da werden alle erkennen, Jesus ist der Kyrios, der Herr. Das muss ein Moment sein. Viele werden wahrscheinlich die Brust schlagen. Sie gehen die Brust schlagen und sagen, wie habe ich nur? Wie habe ich nur? Das ist der Christus-Hymnus. Wir wollen ihn nochmal miteinander lesen. Gerade miteinander. Und ich bitte noch aufzustehen dazu. Es ist eine Anbetung und Ehre, was wir jetzt machen. Obwohl Jesus Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Knechts an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam, bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und hat ihm einen Namen gegeben, der höher ist als andere Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Halleluja! Halleluja! Könnt Platz nehmen. Ich hoffe, ich habe noch mal etwas von dieser so vertrauten Geschichte einfach wecken in unserem Herz. Dass das Kommen von Gott einfach irgendwie alles sprengt, alles explodiert. Es geht über unseren Verstand. Und was ich alter so schön finde, Gott hat einfach Nähe gesucht. Er hat einfach Nähe gesucht. Er will dir nach sein. Gott ist zu uns heruntergekommen und ganz heruntergekommen. Das ist natürlich ein Wortspiel, das ist schon am Anfang sicher gemerkt. Ganz heruntergekommen. Spätestens am Kreuz ist er ganz heruntergekommen gewesen. Und wenn das stimmt, liebe Gemeinde und liebe Besucher, wenn das Gesinnung von Jesus ist, dann ist es ja auch Gottes Wesen, weil Jesus sieht, wer mich sieht, sieht der Vater. Und dann kann man nur sagen, ich will mich nur mehr auf dich einlassen. Nur mehr. Im Vertrauen. In Nachfolge. Er erniedrigte sich, er wurde aller Knecht, hat es geheißen. Er wurde aller Knecht oder Sklave. Du los. Wo ist der Gott? Kommen wir nur mit zum Vorurteil. Es gibt keinen Gott. Wo ist der Gott? Was sagen die Evangelikalen so genauso über den Glauben? Was massen ihr euch an? Habt ihr das schon gehört? Wie kann man das so genau beschreiben? Ja, wir beschreiben einfach, wie das Wort Gott, oder wir probieren es, wie das Wort Gottes zeigt, oder? Das ist der Weihnachtszuspruch. Ich möchte aber noch ein letztes Schritt weitergehen. Wir können das jedes Jahr hören. Und es kann bei einem distanzierten Staunen bleiben. Vielleicht im Moment, wow, und dann geht es schnell vorbei. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind, oder? Leise rieselt der Schnee. Das ist zwar kein Weihnachtslied, aber wir singen es dann. Ich hoffe, wir singen es nicht daheim. Und vielleicht siehst du, ja, mir geht es wirklich häufiger so. Ich bin zwar gerettet, aber mir geht es häufiger so. Es kommt nicht mehr so an mich her. Vielleicht auch jetzt gerade der Text. Ich möchte uns noch ein bisschen kützeln. Wir lesen das Wort oder den Satz, der vorher steht. Weiss jemand, was vorher steht? Das. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Und er tut dir unter Hymnus. Wohlverstanden. Halleluja, wir müssen nicht gestraft werden am Kreuz. Wir müssen nicht büßen für unsere Strafe, das hat er gemacht. Paulus redet da in diesem Brief, er ist am Schreiben. Und dann kommt eine Passage über das Zusammenleben, miteinander Frieden haben, einander trösten, einander Helfer sein, einander Unterstützer sein. Einheit, so, das ist das Thema. Und dann kommt er mit dem Hymnus. Wir will das schon richtig, ich will noch da nicht falsch provozieren, wir das schon richtig einordnen. Aber er sieht immerhin das. Paulus sagt, habt die Gesinnung, wie Christus sie hatte. Und dann merken wir, da müssen wir dem Jesus allweil näher kommen und da muss etwas mit uns gehen und mit geschehen, dass wir da eine Chance haben, dass wir da den Paulus ernst nehmen mit dem Wort, wenn er sagt, habt die Gesinnung, lebt die Gesinnung. Ich glaube, zwei Dinge. Wir brauchen wirklich die Vergebung und die Rettung von Jesus Christus. Das ist wie Grundlage. Und die Bibel sagt, wer seine Fehler, seine Sündhaftigkeit einsieht und glaubt, dass Jesus genau darum heruntergekommen ist, bis zum Tod am Kreuz, der wird gerecht gesprochen. Und das ist entscheidend. Und gellet, dieser Schritt ist eben auch schon genau so eine Christus-Hymnus-Haltung. Wisst ihr warum? Also ich mag mich gut besinnen, als ich diesen Schritt gemacht habe. Du musst eben den Kopf ein haben. Und du musst sagen, es ist mir jetzt wichtiger, dass ich Christus darf annehmen darf, als dass meine Lehrerkollegen jetzt darüber denken und mich vielleicht auslachen. Das ist mir jetzt wichtiger, als was ich gelte, was andere über mich denken. Und das ist eben schon Christus-Gesinnung. Wenn Christus nicht die Gesinnung hätte gehabt, stell dir noch vor, das nicht machen können. Und das Zweite, ich brauche eine neue Natur. Nicht Matur, sondern Natur. Eine Matur ist auch gut. Ein neues Herz, über das haben wir letzten Sonntag gehabt. Die Bibel sagt im Römer 8 und Galater 4, wer eben den Heruntergekommenen im Herz annimmt, überkommt der Heilige Geist. Und wenn Paulus sagt, habe die Gesinnung, und er war nicht ein Zyniker, hat er gewusst, der Geist in euch führt zu der Gesinnung. Dann wird es plötzlich eine Verheißung und ein Zuspruch. Und liebe Gemeinde, liebe Besucher, wenn ihr Christus kennt, erwartet das. Schaffen wir an dem, dass wir mit der Gesinnung leben. Habt dieselbe Gesinnung. Es ist kein Zweckoptimismus, kein leeres Versprechen. Bonhoeffer ist auch einer, der stark über den Kopf den Glauben hat erdenkt. Mit dem Herz natürlich auch. Und er hat geschrieben im Buch Nachfolge, weil er selbst sein wahrhaftiges Leben in uns führt. Darum können wir wandeln, wie er gewandelt ist. Tun, wie er getan hat. Lieben, wie er geliebt hat. Vergeben, wie er vergeben hat. Gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Darum können wir dem Beispiel folgen, das er uns gelassen hat, unser Leben lassen für unsere Brüder, wie er es gelassen hat. Und das ist jetzt beim Bonhoeffer vielleicht noch ein Unterschied. Er hat das wirklich auch gemacht. Er ist als Märtyrer gestorben. Mit anderen Worten, ich glaube, er hat diesbezüglich viel zu sagen. Weihnachten soll wirklich uns ging um die Wirkung haben, gell? Das ganze Jahr, nicht nur mal Weihnachten. Die Gesinnung. Und wenn wir mit der Gesinnung leben, dann haben wir schon ein bisschen Weihnachten. Das beeinflusst. Vielleicht ist das, dass du heute Vorurteile ablehnst. Vielleicht sind dir bei diesen Anfangsvorurteilen, hast du dich sehr ertappt. Besprich das mit Jesus und leg doch die ab. Lass dir ein mildes Herz schenken. Vielleicht ist das heute, dass der Anspruch als Gegenüber abbaust. Vielleicht hast du eine viel zu hohe Latte. Und es ist bist du enttäuscht oder es ging Kritz wegen dem. Vielleicht ist die Latte zu hoch. Vielleicht hast du ein neues Ja für eine schwierige Teenerfamilie oder für schwierige Kinder oder für die Frau oder den Mann oder für eine komplizierte Schwiegermutter. Wo du denkst, im Moment kann man nur geil, wenig nehmen. Vielleicht denkt die Schwiegermutter jetzt das Gleiche vom Schwiegersohn, oder? Ging nur geil. Vielleicht heisst es vom vermeintlichen menschlichen Recht abrücken. Vielleicht hat es sogar mit Geld zu tun, Geld erlassen. Vielleicht hat es sogar mit Erbschaft zu tun. Vielleicht spürst du vom Heiligen Geist ganz klar, lass es fahren. Lass den Schuh fahren. Lass die Kiste fahren. Vielleicht auch nicht. Wir sollen auch nicht dumm sein, gell? Aber vielleicht spürst du es im Herz. Und das ist eine Bestätigung heute. Vielleicht merkst du, ich muss meine Agenda ganz anders einteilen. Das Reich Gottes hat im Moment gar keinen Platz. Das ist mein Studium, mein Beruf und dies und das und das. Das bleibt gar nicht mehr. Und dass jetzt gerade hier bist, Zufall. Aber ich will doch irgendwie Jesus nachher folgen. Und die Gesinnung leben. Da muss etwas ändern. Und vielleicht ist es der Tag, wo du Jesus Christus annimmst als Herr und als Gotteskind wirst. Heute. Frag Gott, und wir wollen gerade einen Moment jetzt still sein und nachher, wenn wir in ein Lied gehen, ihr könnt schon vorkommen, frag jetzt Gott gerade, im Zusammenhang mit der Gesinnung von Jesus Christus, ist etwas, wo ich das Pöpperchen spüre. Wo der Heilige Geist sagt, das wäre noch nicht ganz in der Gesinnung. Da gang über die Bücher, da mach Schritte. Lass uns einen Moment still sein über diese Frage. Ich bin sicher, dass der Heilige Geist redet und gern redet. Probier ganz kindlich zu hören. Und wenn etwas gekommen ist, schreib es auf. Oder setz es gerade um. Oder nimm schon mal am Schluss noch die Gelegenheit wahr, beim Gebet festzumachen und erzeugen. Ich möchte uns einfach sagen, wo mein Herz, lassen wir uns so tiefst bewegen von dem Heruntergekommenen, von dem sichtbar gewordenen. Und von der Holy Night. Oh, Holy Night, das, was dort geschehen ist. Und das singen wir jetzt miteinander. Lass es weiter wirken.